Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Wechseljahre. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir starten eine neue Serie. Und zwar geht es rund um die Wechseljahre. In dieser und den nächsten Folgen werden wir dieses Thema mal aus allen Blickwinkeln beleuchten. Und in dieser ersten Folge heute schauen wir, was sind denn überhaupt die Wechseljahre? Was kann man für Symptome haben und wie kann man die auch lindern, behandeln? Wann fangen Wechseljahre überhaupt an und wann enden diese? All diese Fragen und noch viele, viele mehr stellen wir heute meinen beiden Gästen. Und zwar ist es zum einen die ärztliche Leiterin des MVZ Pro Patiente, Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort der DRK-Kliniken Berlin-Köpenick, Nadine Keller. Und ihre Kollegin Dr. Christine Olbrich. So, dann werden wir mal alle Fragen stellen und hoffe auf viele Antworten. Los geht's. Ja, ich sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei und freue mich. Heute habe ich zwei Gäste. Einmal Frau Keller. Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch.
Und einmal Frau Dr. Olbrich. Hallo.
Ja, super. Auch ich hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wunderbar. Heute geht es um die Wechseljahre. Thema trifft ja viele. Aber was sind denn überhaupt die Wechseljahre? Was passiert da, Frau Keller?
Ja, Thema Wechseljahre, ganz, ganz großes Thema, gerät auch tatsächlich immer mehr in den Fokus, in die Medien, wird überall diskutiert, was wir als Frauenärztinnen und Frauen natürlich super finden.
Ja.
Weil das doch einen großen Anteil Zeit im Leben der Frauen ausmacht und bisher tatsächlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Es gibt wahnsinnig viel Informationen über, weiß ich nicht, Kontrazeption, Schwangerschaft, sonst was. Aber die Wechseljahre waren bisher oder lange Jahre ein bisschen ein Stiefkind und kommen jetzt doch tatsächlich immer mehr in den Fokus. Und das ist gut, weil es einfach doch Frauen betrifft, die da in einer Lebensphase sind. Und das sind im Grunde die Wechseljahre. Es ist eine hormonelle Umstellungsphase, so das Ende der fruchtbaren Lebensphase. Und das geht eben einher. Genau, mit vielen, vielen Problemen oder oft oder häufig vielen Beschwerden im Leben der Frau und letztendlich bedingt durch den Hormonabfall, der da stattfindet.
Woran merke ich denn, dass ich Wechseljahre bekomme oder dass ich die habe?
Ja, also die Frauen kommen teils mit sehr unterschiedlichen Symptomen und wissen auch initial gar nicht, dass das wahrscheinlich durch den Hormonabfall bedingt ist. Manchmal sagen die das auch einfach nur im Nebensatz. Sie haben immer mal wieder Knochenschmerzen, waren schon beim Orthopäden und beim Internisten und keiner findet irgendwas. Oder sie haben Schlafstörungen, die irgendwie zunehmen, also Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Oder sie sagen, dass sie neue Stimmungsschwankungen haben, die teilweise auch bis in Depressionen enden. Und irgendwie findet keiner was. Oder sie haben mit Antidepressiva angefangen und die helfen nicht wirklich. Und es sind halt einfach irgend durch die Hormone bedingte Umstellungen, die teilweise wirklich komische Symptome haben, wo die Frauen sagen, sowas hatte ich vorher nicht, ich kenne das gar nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, ich mache regelmäßig Sport, ich achte auf meine Schlafhygiene und alles, aber auf einmal ist das da. Teils berichten die, sie wachen nachts auf und haben Herzflattern und sagen, ich befinde mich gar nicht in einer stressigen Phase, mir geht's gut, ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt oder späte Symptome sind dann diese klassischen Hitzewallungen, die man ja auch so im Kontext mit den Wechseljahren
kennt. Ja, stimmt, so das Bekannteste.
Da weiß dann auch jeder, okay, das kommt daher, aber das sind tatsächlich die späten Symptome. Also da ist viel dann schon hormonell geschehen, aber es heißt ja auch nicht, dass jeder das spüren muss. Ne? Also es gibt ja auch wirklich Patienten, die sagen, ich bin dadurch spaziert und ich habe gar nichts gemerkt, sondern hat die Menstruation aufgehört. Und dann freuen wir uns immer mit den Frauen und sagen, Mensch, da haben sie aber Glück gehabt, das ist doch ganz wunderbar. Und dann gibt es aber zwei Drittel der Frauen, wovon dann ein Drittel sagt, boah, irgendwie so richtig gut gibt es mir nicht und können sie mir nicht irgendwie unterstützen. Aber so Hormone, nee, will ich gar nicht, will gerne erst was anderes probieren. Und die anderen brauchen dann tatsächlich auch Hormone, weil sie einfach wirklich Beschwerden haben und den Alltag nicht mehr meistern können.
Genau. Ich hack vielleicht gleich noch ein,
ja.
Weil diese ersten Symptome, die da oft so kommen und die man vielleicht gar nicht so sehr damit vergesellschaftet, dass das auch die Wechseljahre sein könnten, die sind nämlich dann nicht immer so typischerweise mit 50, wenn die Frauen hier ankommen und sagen, na jetzt bin ich ja bestimmt in den Wechseljahren, sondern das kann häufig schon viel, viel früher losgehen. Und diese Phase der Wechseljahre ist ja wirklich so ein Übergang und kann sich durchaus auch 5, 10 Jahre hinziehen, bei manchen Frauen teilweise sogar noch länger. Und man sagt halt so, das typische Alter ist so zwischen 45 und 55, die Regelblutung, dass dann wirklich Blutungsstörungen auftreten und auch die Regelblutung ausbleibt letztendlich, was so eigentlich auch das Wort der Menopause, also es wird ja auch sehr oft benutzt, jetzt bin ich in der Menopause, ist eigentlich immer so ein bisschen fälschlich genommen oder benutzt, weil die Menopause eigentlich wirklich diese letzte Blutung beschreibt, die da stattfindet. Und wenn dann danach mindestens ein Jahr lang keine Blutung mehr da gewesen ist, dann spricht man wirklich davon, dass man in der Postmenopause, also nach den Wechseljahren ist, obwohl dann auch eben die Symptome noch gar nicht häufig aufhören. Und aber quasi diese ganzen vielen kleinen Symptome, die da anfangen können, das passiert durchaus auch schon zwischen 40 und 45, manchmal sogar Ende 30, dass da die Umstellung anfängt und die Frauen eben in der Prä- oder Perimenopause sind. Das heißt, kurz vor dem Beginn von wechselnden Blutungen oder sogar dem ausbleibenden Bluten. Das macht es halt oft so schwer, erstmal zu verstehen, Mensch, das sind jetzt tatsächlich schon Hormonumstellungssymptome.
Ja, das macht es aber dann wirklich schwer. Wann geht denn?
Ja, genau. Ich wollte mal kurz noch zu den Blutungen sagen. Ja. Also das ist tatsächlich ein Symptom, was ich eben gerade nicht gesagt habe. Das ist ja sehr, sehr häufig, diese sehr unregelmäßigen, teils starken, teils Dauerblutungen, dann fallen sie mal aus und auch einhergehend mit diesen Blutungsschwankungen ist halt auch oft die Stimmung. Sie fühlen sich nicht gut, teilweise fühlen sie sich richtig krank, die Patienten. Und das ist dieses, man nennt es wie das Gasbremse-Prinzip der Hormone. Ne? Einmal sind die voll da und dann ziehen sie sich wieder komplett zurück. Und das bringt ein totales Durcheinander im ganzen Hormonhaushalt und eben auch teils in der Psyche. Ne? Und manche Frauen sagen, okay, ich komme damit irgendwie zurecht. Und manche sagen, boah, ich bin so genervt, weil ich mich überhaupt nicht mehr darauf einstellen kann. Ich muss irgendwas machen.
Okay. Wie sieht denn so eine Behandlung aus? Und also muss man immer behandeln? Also ich habe ja jetzt schon gehört, es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungen und auch Schweregrade. Wann ist eine Behandlung?
Genau, also das ist ja so, dass, wie gesagt, ein Drittel, die marschieren da sozusagen durch. Das sagt man so im Schnitt, denen sagen, ach ja, ist alles okay, ich komme damit zurück, ist alles schön. Das andere Drittel sagt, ja, irgendwie, ich würde gern was machen, mir geht's nicht mehr gut. Und dann fängt man halt an, ja, es gibt alle möglichen Dinge, die man machen kann. Klar, geht erstmal um Work-Life-Balance verbessern. Einfach viel für sich tun, Ausgleich zum Alltag schaffen, Schlafhygiene betreiben. Yoga, Meditation, Sport, einfach Selbstfürsorge wird ganz, ganz groß geschrieben und ist unglaublich wichtig, auch um da eine Stabilität und einen Ausgleich auch mental hinzubekommen. Ernährungsumstellung, falls man sich nicht so gut ernährt, wäre auch wirklich angebracht in den Wechseljahren.
Was würde da helfen? Also was könnte ich da jetzt zum Beispiel machen, ernährungstechnisch?
Naja, also weniger Alkohol bis gar kein Alkohol wäre schön. Nikotin aufhören, ich meine, das sind so klassische Empfehlungen.
Ach so, okay.
Ja, wenn man doch eher adipös ist, sollte man versuchen, das Gewicht wirklich zu reduzieren, weil einfach auch vermehrt Gewicht kann mehr Blutungen machen, allgemein auch Beschwerden, hat natürlich auch die klassischen Nebenerkrankungen, dann je älter wir werden, desto eher treten die natürlich auch auf, ne? Diabetes, Knochenschmerzen und so weiter, Hormone nehmen ab, Hormone sind auch wichtig für die Knochen, da muss man auch schön gucken und ja, gibt ja
natürlich viel Obst, Gemüse, also gerne Gemüse eben vorne wegstellen, nicht zu viele Kohlenhydrate, auch gerade die Sättigungsbeilagen, also Kartoffeln, Brot, Reis, all das, was lecker ist, Nudeln in Maßen essen, so, das hilft eben gleich für beides mit. Einerseits das Gewicht zu halten oder zu reduzieren, weil das ist leider auch ein ganz großes Problem, dass die Frauen kommen, so Mitte 40 sagen, ich habe mich immer gut ernährt, ich habe jetzt auch wirklich nichts anderes gemacht, ich mache relativ regelmäßig vielleicht meinen Sport oder eben auch nicht, aber ich habe nichts anderes gemacht und plötzlich kriege ich einen Bauch und plötzlich kriege ich das nicht mehr so weg. Und das ist so ein ganz typisches Thema, wo wir auch wirklich versuchen, die Frauen zu motivieren, zu wie Sie das mir gerade schon gesagt haben, wirklich zu, gerade die Regelmäßigkeit und das Durchhalten dieser ganzen Sachen, die man da immer wieder versucht zu erklären, was Sport und Ernährung angeht, das wirklich beizubehalten, das ist halt leider eben doch so das A und O.
Okay.
Und ja, man darf sich natürlich auch ab und zu mal was gönnen, aber eben alles in Maßen
in den Wechseljahren und auch danach. Und deswegen setzen Patienten mehr an, obwohl sie tatsächlich gleich essen und sich mehr bewegen oder gleich bewegen. Das heißt, man muss mehr dafür tun, um sein Gewicht zu halten.
Das ist aber auch gemein.
Ja, das ist total gemein. Ja.
Genau. Okay.
Und ich meine, dann kommt es natürlich noch auf die Beschwerden sonst an, wenn Sie jetzt gefragt haben, was kann man noch tun?
Ja.
Ist eben dann natürlich auch, wir haben, glaube ich, auch schon gesagt, es gibt auch Symptome, die lokal sind. Also das heißt, dass die Frauen sagen, Mensch, meine Scheide wird trockener, das ist ein unangenehmeres Gefühl. Ich habe vielleicht auch Beschwerden beim Sex. Das ist alles irgendwie nicht mehr so angenehm. Mhm. Da kann man dann auch erstmal lokal helfen, weil ja doch viele Frauen sagen, nee, so richtig Hormone möchte ich eigentlich nicht nehmen. Ich habe ja schon so viel Schlechtes gehört. Und da kann man aber häufig wirklich auch sagen, Mensch, dann versuchen wir es doch erstmal lokal mit einer lokalen Östrogen-Salbe, Creme, Zäpfchen, die man da regelmäßig quasi nutzt, einführt. Und das kann bei vielen Beschwerden, auch vorhin auch noch nicht so gesagt, auch Inkontinenzbeschwerden, rezidivierende Harnwegsinfekte sind auch ein Thema, einfach weil das Gewebe ohne das Östrogen wird dünner und die Schleimhautdicke nimmt ab und wird anfälliger quasi für bakterielle Infektionen. Und damit kann man eben durchaus mit einer lokalen Therapie schon vorbeugen.
Ah ja.
Oder mit behandeln, genau.
Okay. Wo wir bei Ernährung waren, ich hatte da jetzt auch mal einen Bericht, so Sojaprodukte sollen da manchmal ganz gut sein. Gibt es da irgendwie Studien zu, dass die irgendwie das lindern, weil die so hormonähnliche Stoffe drin haben? Sojamilch? Oder ist es jetzt eher nicht so...
Also bekannt. Sagt man, ja, weil die sozusagen an dem Östrogenrezeptor wohl ansetzen sollen.
Ja.
Ich kann Ihnen da jetzt keine Studien nennen und ich habe auch ehrlich gesagt keine Erfahrung, weil meine Patienten das einfach auch nicht nehmen.
Ja.
Das Problem ist halt immer bei diesen ganzen pflanzlichen Präparaten, man weiß am Ende des Tages nicht so richtig, wie die wirklich wirken. Und das haben wir mit den Studien tatsächlich nur bei den wirklichen Hormonersatzpräparaten. Und deswegen, ja, man kann das empfehlen, wenn Sie sagen, Sie kommen damit zurecht, sagt man immer, okay, wer heilt, hat recht.
Ja, genau.
Aber, und wenn Sie damit gut fahren, dann ist das auch in Ordnung. Aber am Ende des Tages können wir nicht sagen, was es langfristig vielleicht für Nebenwirkungen hat.
Ja.
Es gibt schon noch viele pflanzliche Mittel, die ja auch verkauft werden und die wir auch durchaus den Frauen empfehlen, es auszuprobieren. Das sind Sachen wie Mönchspfeffer, wie sibirischer Rhabarber, Traubensilberkerze ist auch immer ganz vorne mit dabei.
Mhm.
Und auch weil Schlafstörungen auch im Vordergrund oft stehen, gerne mit oder ohne Johanniskraut.
Mhm.
Und das ist auch immer so, wie so manche Frauen komplett ohne Beschwerden durch die Wechseljahre gehen, so sind auch manche Frauen. Bei denen funktioniert das super. Also da sagt man, versuchen Sie das mal oder wenn das gar nicht hilft, nehmen Sie es mal für ein paar Wochen und gucken, ob vielleicht eins der anderen pflanzlichen Mittel besser hilft. Und manche kommen wieder und sagen, Mensch, seitdem ich das nehme, kann ich super schlafen. Und auch die Hitzewallungen sind ein bisschen weniger geworden oder sogar weggegangen. Aber das ist auch so, finde ich, auch so ein bisschen in dieser Drittel bis die Hälfte, denen hilft das ganz gut. Und die anderen sagen, nee, also ob ich das nehme oder nicht nehme, ich merke da überhaupt keinen Effekt. Und die kommen dann zum zweiten, dritten Mal und sagen so, jetzt möchte ich bitte doch, dass Sie mir richtig helfen. Und dann landen wir irgendwann, sicherlich natürlich nicht mit allen Frauen, aber doch mit einigen Frauen bei den Hormonersatzpräparaten.
Ja, okay, wenn wir die, ja, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, die Hormonersatzpräparate. Nun haben die ja teilweise einen guten Ruf oder oft leider auch einen sehr schlechten. Wie ist es denn wirklich? Mhm. Sind sie gut, sind sie schlecht?
Ja.
Kann man das überhaupt so übers Knie brechen?
Also ich prinzipiell würde ich sagen, die haben schon eigentlich viel, viel Gutes. Und letztendlich kam dieser schlechte Ruf daher, dass Anfang der 2000er eine sehr, sehr große Studie gelaufen ist, die Women's Health Studie, in der viele tausend Frauen, also war auch eine ganz groß angelegte Studie, die untersucht hat, eben verschiedene Hormonersatzpräparate. Und es war ein sehr großes Kollektiv und während die Studie lief, wenn ich das jetzt alles so richtig wiedergebe, hat sich gezeigt, dass eben unter anderem das Risiko für Brustkrebs, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angestiegen ist. Mhm. Und man hat diese Studie abgebrochen und es war ein absoluter, kann man auch ein bisschen nachlesen, ein absoluter Hormonknick, so dass wirklich von Schlag an wurde den Frauen keine Hormone mehr gegeben, weil alle Angst hatten vor den vielen, vielen bösen Nebenwirkungen. Und erst im Laufe der Jahre ist dann diese Studie wirklich aufgedröselt worden, kann man sagen. Das heißt, sind die Ergebnisse Stück für Stück angeschaut worden und man hat gesehen, dass eben häufig Frauen oder dass vieles in einen Topf geworfen worden ist, dass da Frauen teilgenommen haben, die eigentlich, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, deutlich zu alt waren, um überhaupt dann noch mit einer Hormonersatztherapie anzufangen und dass viele der negativen Wirkungen durch diese den zu späten Einsatz oder eben auch das Zusammenwerfen der Gruppe zustande gekommen sind. Und man wirklich nach und nach, als man so die Kleingruppen untersucht hat, gesehen hat, nee Mensch, das stimmt alles gar nicht. Und dann wurde langsam zurückgerudert und in den letzten 10, 15 Jahren sind die Hormone auch wirklich wieder deutlich im Kommen und werden doch wieder deutlich vermehrt eingesetzt und aber natürlich auch immer im Hinblick auf, okay, wen habe ich da vor mir sitzen, wie alt ist der wirklich, wie lange ist die eigentliche Menopause eventuell schon vorbei, kann ich hier überhaupt noch anfangen mit einer Hormonersatztherapie, auf was für Risikofaktoren, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Brustkrebs, auf was muss ich achten, darf ich hier das geben oder nicht, weil gewisse Risiken konnten oder gewisse Nebenwirkungen konnten quasi widerlegt werden, wenn man es denn in Maßen und in der richtigen Gruppe anwendet. Und bei einigen Patienten haben wir dann aber auch den Fall, wo man sagt, nee, hier ist es einfach, da ist die Menopause, also diese letzte Blutung schon deutlich länger her, die ist vielleicht schon über 10 Jahre her, da fängt man im Grunde mit so einer Hormonersatztherapie nicht mehr an, weil man dann tatsächlich auch negative Wirkungen, gerade was das Herz-Kreislauf-System angeht, erwirken kann.
Also wann soll ich denn damit anfangen?
Ein goldenes Zeitfenster, in dem wir therapieren dürfen, was eben bezeichnet ist von der letzten Blutung an, bis dann die Symptome auftreten und die Patienten behandelt werden wollen. Eben maximal bis nach 10 Jahren, aber jeder macht das so ein bisschen individuell, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen abhängig von der Patientin und was natürlich sonst noch für Erkrankungen vorherrschen. Mhm. Teilweise ist es doch relativ komplex und um eben die große Nebenwirkung der Hormonersatztherapie, das ist nämlich die Thrombose, zu minimieren bzw. auszuschließen, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr gute Präparate, die eben transdermal, das heißt über die Haut aufgenommen werden. Mhm. Da ist die Thrombosegefahr so gut wie nicht da, weil es eben nicht die Gerinnungsfaktoren in der Leber aktiviert und von daher geben wir das sehr gerne. Es wird super gut vertragen, Patienten sind sehr zufrieden. Mhm. Spätestens aber sollte man das mit dem 60. Lebensjahr umstellen, weil da tatsächlich nochmal so ein Sprung ist von der Thrombose.
Oder dann auch mal einen Auslassversuch machen mit den Jahren, also weil man sagt ja im Grunde auch bei der Hormonersatztherapie möglichst nur so lange wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist auch hier immer so die Devise und dass man ab und an dann auch mal sagt, okay, wir haben das jetzt wieder 1-2 Jahre länger gegeben und versuchen es dann doch nochmal auszuschleichen oder einen Auslassversuch zu machen und gucken, sind denn die Beschwerden überhaupt noch da und muss es denn weitergegeben werden?
Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wie lange muss ich die denn überhaupt nehmen? Also so circa sind das 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre?
Na, das hängt ja ganz von den Beschwerden von der Patientin ab.
Also, okay.
Ich sag mal, mindestens nehmen eigentlich die Frauen, die schon so 5 bis 10 Jahre, und das ist ja das, was Frau Ulbrich sagte, einfach mal einen Auslassversuch machen nach einer gewissen Zeit, um zu gucken, braucht man es denn noch oder mal zu reduzieren. Das würde ja auch schon helfen. Aber ganz häufig habe ich so die Erfahrung gemacht, dass sie doch länger gebraucht werden und auch, dass manchmal Frauen noch mit 70 oder auch noch älter sagen, nee, immer wenn ich die mal abgesetzt habe, mir ging es einfach nicht gut, ich brauche die. Und dann sage ich immer, naja, wenn sie die brauchen, um ihren Alltag gut zu bewältigen oder einfach auch Freude am Leben zu haben, dann nehmen sie die bitte weiter. Wir machen ja unsere regelmäßigen Kontrollen. Und ja, wir wissen, je länger wir diese Hormone nehmen, desto höher steigt das Brustkrebsrisiko. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Hormone selber ja keinen Brustkrebs machen. Sie würden nur einen hormonrezeptorpositiven Brustkrebs sozusagen füttern. Das heißt, der Körper macht den Krebs schon selber, aber er kriegt dann Futter von den Hormonen. Ne? Ah. Und je älter sie werden, desto höher ist einfach ein Risiko, Krebs zu bekommen in jedem Organ. Mhm. Und Brustkrebs ist ja eins der häufigsten Krebse der Frau. Deswegen liegt da halt auch unser Fokus. Aber wenn die Frauen unter einer Hormonersatztherapie sind, gucken wir natürlich auch regelmäßig und leiten die Frauen an, bitte selber zu gucken und bei jeder kleinsten Auffälligkeit bitte vorbeizukommen. Und finden das natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass da der Fokus auch bleibt.
Mhm. Werden die Wechseljahre durch die Hormonersatztherapie in die Länge gezogen? Oder ist das...
Nein.
Nein. Also es würde genau, auch ohne Hormonersatztherapie würde ich halt auch irgendwie 10, 15 Jahre
oder
länger.
Naja, ja, sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Wie gesagt, manche haben gar keine, manche haben nur ein bisschen, sagen, ach, die Blutungsstörung, die nehme ich mal kurz mit.
Ja.
Und also das ist super unterschiedlich. Man kann nicht sagen, im Schnitt sind die 3 oder 10 Jahre lang. Ne?
Mhm.
Ja, also ich glaube, die grobe Definition sagt immer etwa 10 Jahre, aber wir machen wirklich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ist auch, wenn jemand tatsächlich schon mit Anfang 40 Beschwerden bekommt, dann kann das auch durchaus sein, dass der Mitte 55 da eventuell auch immer noch dabei ist. Manche andere Frauen sagen eigentlich, na Mensch, ich habe hier mal eine Hitzewallung und da, weiß ich nicht, habe ich auch mal schlecht geschlafen, aber laufen da halt durch und haben das Gefühl, Mensch, das habe ich in einem Jahr oder 2 Jahren vielleicht gefühlt durchlaufen. Wir wissen halt einfach, dass dieser Hormonabfall nicht linear und von heute auf morgen passiert, sondern sehr, sehr schwankend und immer wieder nochmal so ein Aufbäumen, sag ich mal, der Eierstöcke, die da auch, sieht man auch eben an den einzelnen Hormonwerten, die man da untersuchen kann, das aber tatsächlich in dem Fall gar nicht so oft nötig ist.
Mhm.
Da sieht man aber eben auch, wie versucht wird, dass die Ovarien nochmal dass sie nochmal stimuliert werden und nochmal möglichst viel Östrogen produzieren und tun es dann auch für einen Moment nochmal. Dadurch kommen dann auch wieder andere Beschwerden noch, Brustspannen. Sowas zum Beispiel ist auch gerne in den, also bevor dann wirklich so die letzte Blutung gewesen ist, ist auch nochmal ein sehr großes Symptom bei vielen Frauen. Aber insgesamt läuft es halt über einen sehr, sehr schwankenden Verlauf und lässt dann nach und nach, bis es dann tatsächlich ganz weg ist. Und es gibt auch manchmal Frauen, fallen mir jetzt auch wieder jemand ein, der kommt dann so mit Mitte, Ende 60 und sagt, Mensch, ich habe jetzt, eigentlich ging es mir gut, ich bin da schon lange durch und jetzt habe ich aber immer so Schweißausbrüche oder so Hitzewallungen oder so, das sind doch dann jetzt die Hormone. Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man auch in andere Richtungen schaut und dass man die Schilddrüse abklärt, dass man nochmal den Internisten darauf gucken lässt, weil eben auch ganz andere Sachen ähnliche Symptome machen können. Und wenn die dann zu spät irgendwann kommen, wo wir denken, nee, diese Frau ist jetzt wirklich schon durch die eigentlichen Wechseljahre durch, sollte man halt auch nicht vergessen, dann das nicht unter diesem großen Komplex abzutun, sondern dann auch wirklich nochmal nach anderen Ursachen zu suchen.
Mhm. Okay, das ist aber auch immer ganz schön Detektivarbeit, ne? Ob es nun Wechseljahre sind oder tatsächlich andere Erkrankungen, man ist ja immer...
Absolut.
Ja.
Ja. Auch das, ja, teilweise auch sehr komplex.
Ja.
Genau. Macht ja auch irgendwie spannend.
Ja, ne?
Deshalb landen die Frauen ja auch gerne, wie wir vorhin auch schon mal gesagt hatten, beim Orthopäden, mal beim Internisten. Gelenkschmerzen sind auch gerne sowas dann, weil ich war beim Orthopäden und ja, gut, klar, Altersverschleißerscheinungen haben wir alle ein bisschen und dann wird versucht, das zu behandeln. Und das ist auch was man mit einer Hormonersatztherapie teilweise vielleicht verbessern kann, aber auch nicht komplett, aber was durchaus auch ein bisschen verbessert werden kann. Aber die dann manchmal beim Gynäkologen sind, sind auch schon andere Art Gruppen durchlaufen.
Mhm. Was ist denn so ungefähr das früheste Alter, wann ich damit rechnen könnte überhaupt? Also gibt es da irgendwie so ein Alter, wo man sagt, da könnte es schon...
Nee, das ist sehr unterschiedlich. Man weiß halt von Labormessungen her, dass es sozusagen Ende 30 langsam abfällt, was aber nicht heißt, dass man gleich Symptome hat, sondern einfach nur, ne, dann weiß man ja auch, dass die Fruchtbarkeit langsam abnimmt, ne, dass man sozusagen bis zu 35 wird, ne, zumindest meistens besser schwanger als zwischen 35 und 40, und ab 40 gibt es dann nochmal einen Knick. Das ist einfach wechseljahresbedingt.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Man sagt aber halt, wenn es vor 40 anfängt, ist das tatsächlich, dass man da nochmal näher gucken muss.
Ah, okay.
Genau, das wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen früh, weil Hormone ja wahnsinnig, also das Östrogen sehr, sehr wichtig ist für die Knochenstabilität. Und wenn das so früh abnimmt, muss man auch auf die Knochensubstanz gucken und schauen, dass sie sozusagen gut noch unterstützt wird. Und wenn es unter 40 ist, geben wir meistens aufgrund medizinischer Gründe, auch die müssen wir noch nicht mal Beschwerden haben, sollte man HRT, also Hormonersatztherapie, geben, einfach um die Knochen zu schützen.
Mhm. Kommen denn?
Denn Osteoporose ist ein großes Thema, genau.
Ja. Hilft denn da, dass ich dann Vitamin D nehme und Calcium?
Ja, das ist wunderbar. Vitamin D und Calcium sollte man sowieso über die Wintermonate machen. Allerdings Calcium eher alimentär als oral, als Tablette, wenn man es denn alimentär mit Milch, Quark, Joghurt, Käse und so weiter schafft. Das ist schon gut, wenn man im Rahmen zum Beispiel, wenn man eine Osteopenie, also eine Vorstufe von Osteoporose hat. Aber tatsächlich brauchen die Frauen Östrogen für ihre Knochen. Und das ist zwar schön, Vitamin D und Calcium, aber Östrogen ist dann schon nochmal ein Stückchen hilfreich. Und deswegen würde man das, wenn die Wechseljahre vor dem 40. Lebensjahr anfangen, gibt es mal HRT.
Okay. Na wunderbar. Ich glaube, ich habe einen wirklich guten Überblick gewonnen.
Sehr gut.
Habe ich denn irgendwas Wichtiges vergessen?
Und vielleicht kann man noch sagen, es wäre schön, wenn im Alltag teilweise auch da ein bisschen drauf geachtet wird. Das habe ich vorhin noch gedacht, dass häufig ja Frauen eben betroffen sind, die in der Zeit zwei Sachen. Das eine, viele Frauen kriegen heute etwas später Kinder und gerne fallen die Wechseljahre so ein bisschen zusammen mit der Pubertät der eigenen Kinder und das wirkt doch ganz schön Zunder, würde ich mal sagen. Also da kann man schön krachen zu Hause.
Oh ja.
Ich spreche natürlich nicht aus eigener Erfahrung. Und das ist wirklich was, wo man so ein bisschen gucken muss, Mensch, da treffen zwei Sachen aufeinander.
Ja, da fällt mir gleich doch noch eine Frage ein. Weil wenn man jetzt tatsächlich also spät ein Kind bekommt, also mit 40, 41 und da aber schon vielleicht die Wechseljahre einsetzen, gibt es Probleme? Also kollidiert da irgendwie was hormonell?
Naja, also man muss ja erstmal sagen, wenn man mit 41, 42 noch ein Kind bekommt, dann ist man ziemlich sicher noch nicht so richtig in den Wechseljahren. Auf der anderen Seite, klar, kann es auch mal ein zufälliger Eisprung sein und man ist dann schwanger. Mhm. Aber wenn die Schwangerschaft normal verläuft, Geburt normal verläuft und man dann stillen kann, ist man erstmal per se nicht in den Wechseljahren.
Ja, okay, das sind wir auch einleuchtend.
Nach Abstillen dann relativ zügig eintreffen, ja.
Okay. Mhm. Ah, okay.
Ja. Und vielleicht noch kurz das Zweite, was mir gerade noch einfiel, so, also dass auch tatsächlich im Umfeld ein bisschen drauf geachtet wird, dass auch gerne bei der Arbeit, weil es eben auch häufig diese Frauen trifft, die Mitte 40, Ende 40, meist oft ja auch in vielleicht auch guten Positionen haben viel Verantwortung, haben eben da viel zu reißen, was zu Hause und auch bei der Arbeit angeht und das wird eben heutzutage oft noch gar nicht so wirklich bedacht, aber dass vielleicht auch die Mitkollegen und alle immer ein bisschen mit drauf achten, Mensch, vielleicht geht jemandem auch mal nicht so gut, weil eben vielleicht sowas vorliegen könnte und freundlich sein, mal ein Fenster aufmachen, wenn das vielleicht ein gravierender Grund vorliegt. Ne? Manchmal kann man es ja gar nicht so beschreiben, warum es nicht gut geht, sondern das ist halt einfach so ein inneres Gefühl sozusagen, ne? Was für den ganzen Alltag dann bestimmt.
Ja.
Und alle ein bisschen sensibilisiert sind für diese Situation, genauso wie auch eine Periode, eine Phase der Frau ist, die oft schwierig sein kann bei einigen Frauen. Und genauso ist es auch mit den Wechseljahren.
Okay, ja, das ist doch eigentlich ein guter Schlusssatz. Einfach auch mal viel freundlich auch miteinander sein.
Das ist immer gut, da haben Sie total recht.
Genau, ja. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Frau Keller, Frau Dr. Olbrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich hier so gut aufgeklärt haben.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ganz genau. Und tragen Sie das weiter. Ich freue mich mit Ihrem Wissen.
Ja, genau. Mache ich. Danke.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.